Ja, moin. Genau, ich fand das so cool, eben die Schwester mit dem unverkennbar Schweizer Dialekt hier bei uns heute Morgen. Jetzt wird das noch ein bisschen nördlicher. Wenn es nach mir gegangen wäre, wäre ich wahrscheinlich immer noch bei Let It Rain hängen geblieben. Das war das Lied, was ich mir gewünscht habe. Und ich liebe dieses Lied allein deshalb, weil das etwas ist, wo ich all mein Herzblut reingeben kann. Das ist ein Lied, was ich nicht nur singen, ich weiß, vielleicht geht es euch ähnlich, das kann ich flehen. Also wie kaum ein zweites Lied. Und naja, genau, hätten wir nochmal so 30 Schleifen ranhängen können, hätte ich auch gar kein Problem mit gehabt. Jetzt kam eben Alex und sagt, oh, guck mal auf den Zeitplan. Okay, ich sage, Alex, ich guck mal, was ich machen lässt. Und dafür sind wir heute Abend hier. Ich möchte euch hineinnehmen in Träume, die Menschen früher schon geträumt haben. Ich möchte euch hineinnehmen in eine Art kleine, ausgewählte Zeitreise. Was haben Christen früher schon geträumt? Und was dürfen, was können wir heute träumen? Und diese früheren Träume, die möchte ich anhand von drei Beispielen auswählen. Wir haben es heute schon gehabt, heute 31. Oktober, Reformationstag. Wir starten mal mit dem einfachen Mönch namens Martin Luther. Und der Mann, dem ging es nicht gut. Der war verzweifelt. Wie so viele Menschen seiner Zeit war er sich klar, ich bin vor Gott ein Sünder. Das unterscheidet die Zeit damals von heute. Aber ihm und seinen Leuten war das klar. Und dann hat er jede Menge Buß- und Beichtübungen gemacht und hat gefeiert, ich schaffe das nicht, ich komme irgendwie nicht an Gottes Gnade ran. Er hatte den Eindruck, dass er sich von seiner Sünde nicht lösen kann. Und der Mann ist total deprimiert und hat das Gefühl, ich stecke in einer Sackgasse. Und dann studiert er seine Bibel und trifft auf die durch ihn berühmt gewordene Bibelstelle Römer 1, 17a erstmal. Er liest, Gottes Gerechtigkeit wird im Evangelium offenbart. Immer wieder liest er das. Wie soll das offenbart werden? Ich check das nicht. Und dann liest er Vers 17b. Zitat aus dem Alten Testament. Der Gerechte wird aus Glauben leben. Und plötzlich passiert etwas, das Luther selbst so beschreibt. Er schreibt, ich fange an zu verstehen, dass dies die Meinung ist, es werde durchs Evangelium die Gerechtigkeit Gottes offenbart, nämlich die passive, durch welche uns der barmherzige Gott gerecht macht durch den Glauben. Hier fühlte ich mich völlig neu geboren und als wäre ich durch die geöffneten Pforten ins Paradies selbst eingetreten. Da zeigte mir die ganze Schrift sogleich ein anderes Gesicht. So hat er das selbst wahrgenommen und formuliert. In den Augen Gottes okay zu sein, also gerecht zu sein, wie die Bibel das ausdrückt, allein aus Gnade und nicht aus menschlichen Taten hinaus, das nochmal wieder neu zu entdecken, das war der reformatorische Durchbruch, den wir heute ja auch in Schleswig-Holstein noch wieder als Feiertag feiern dürfen. Und diese revolutionäre Wiederentdeckung, dass wir durch den Glauben gerecht werden, hat unglaubliche Folgen nach sich gezogen. Unter anderem, viele kennen das, Luther war klar, dieser Ablasshandel, den die Kirche betreibt, das kann nicht angehen. Die Kirche erwirtschaftet damals Geld mit dem Verkauf von Ablassbriefen, wo man schwarz auf weiß bescheinigt bekommt, gegen Geld, dass einem die Sünden erlassen sind und dass man seines Heils gewiss sein darf. Schon cleveres Marketing, aber absolut unbiblisch. Und etliche weitere, nicht mit der Bibel zu vereinbarende Praktiken der Kirche hat Luther dann am berühmten 31.10.1517 an das schwarze Brett genagelt, an die Schlosstür, an die Tür der Schlosskirche zu Wittenberg. Und zu seiner eigenen Überraschung verbreiteten sich diese Thesen viel schneller, als er das gedacht hatte. Die Studenten fingen an, das von Lateinisch ins Deutsch zu übersetzen. Nach 14 Tagen haben die das gedruckt und am Ende des Jahres konntest du das in Basel schon lesen. Damit nahm die Reformation ihren Anfang. Und es begann sich so viel von dem zu ereignen, was Luther nicht einmal gewagt hatte zu träumen. Ich greife mal von so ein paar Details raus. Alex hatte das vor uns angedeutet. 4 Jahre läuft die Reformation, es ist wieder Reichstag in Worms, der Kaiser kommt und Luther wird eingeladen. Und er erwartet, hier gibt es eine Diskussionsrunde, ich kann meine neuen Erkenntnisse verteidigen, aber Pustekuchen. Ihm werden nur 2 Fragen gestellt. Die ganzen Schriften hier in den letzten 4 Jahren, kommen die von dir? Und willst du deine Lehre widerrufen? Das erste hat er gesagt, oh, die Schriften kommen von mir und ich brauche Bedenkzeit. Und in der Bedenkzeit wurde ihm klar, es gab vor mir schon eine Reihe von Leuten, die für solche Lehren verbrannt worden sind. Und dann entscheidet er sich, nicht zu widerrufen, weil er nicht gegen sein Gewissen handeln kann, das an das Wort Gottes gebunden ist. Und damit wirft Luther sein Leben in die Waagschale. Hochachtung. Zweiter Teil. In der kleinen Stadt Wittenberg, ich weiß nicht, wer da schon mal war, das Nest, das hat damals 2000 Einwohner gehabt, galt als Kleinstadt. Unser Dorf hat schon mehr. Und dieses kleine Nest wird zu einem Magneten. Da kommen 2000 Theologiestudenten aus Europa. 1:1 in dem Dörfchen. Oh, die hatten ein echtes Unterbringungsproblem, vermute ich. Und dann habe ich euch ein Bild mitgebracht. Und dann kriegt Luther Verstärkung, mit der er nicht gerechnet hat. Da taucht ein weiterer Mann auf. Erstes Bild bitte. Wer ist dort links? Luther. Und rechts, hat jemand eine Idee? Der Mann heißt Melanchthon. Wenn ihr die beiden guckt, guckt euch die mal so an, vom Gesichtsausdruck. Wenn ihr jetzt einem eine Mistforke in die Hand drücken würdet, wer könnte besser mit einer Mistforke umgehen? Ich hätte auch eher auf Luther getippt. Der könnte auch aus der Landwirtschaft kommen, oder? Und der rechte Mann, von gibt es noch ein paar Bilder mehr, der Melanchthon, das ist so jemand, dem man den Akademiker auf einen halben Kilometer ansieht. Der Mann kam nach Wittenberg als Überflieger. Das ist einer, der hat einen Abi-Schnitt von unter 1. Der kam, wurde mit 21 Professor für Griechisch und hat eine Antrittsvorlesung gehalten, wie das die Professoren bis heute machen. Die ist überliefert und die wurde nur teilweise übersetzt. Die ist vor ein paar Jahren von jemandem übersetzt worden, von einem Lateinlehrer, und er sagt, das war die absolute Obernuss, das Ding zu knacken. Das war Latein vom allerhöchsten Level, was dieser Typ mit 21 da vom Stapel gelassen hat. Also ich stelle mir vor, dass die ganzen Studenten, die dann Wittenberg sagt, denen muss reihenweise der Unterkiefer runtergeklappt sein, da kommt der Hammerüberflieger. Dieser Melanchthon, so ein Schlauberger, und den hat Gott mal so eben Luther an die Seite gestellt. Das ist der Mann, der das erste Mal die gesamte neue lutherische Theologie in Worte gefasst hat. Also, cooler Typ. Und den hat Luther mal so eben an die Seite gekriegt, für die Sachen, die er nicht ganz so gut konnte. Ein weiteres Detail, Luther übersetzt die Bibel ins Deutsche. Unser Hochdeutsch heutzutage wäre ohne die Luther-Übersetzung gar nicht denkbar. Unglaubliche Auswirkungen. Und dann noch eine coole Geschichte. Weil in der Bibel nichts von einem Gesetz über Ehelosigkeit steht, darf man daraus kein Gesetz schaffen. Und Luther zieht daraus den messerscharfen Schluss, dass ihn sein Mönchsgelübde, inklusive der Ehelosigkeit, nicht länger bindet. Luther sortiert Ehelosigkeit bei den Charismen ein. Es gibt eine Gnadengabe der Ehelosigkeit. Ich kenne so ein paar Leute, die das von sich sagen, dass sie die haben. Und der Mann ist konsequent. So heiratet der ehemalige Mönch mit 42 die halb so alte, entlaufene Nonne Katharina von Bora. Er war 42, sie war 26. Sie ist kein Model, aber eine hochtalentierte Powerfrau. Sie versteht sich auf, Männer zuhören, sparen, kochen und Bier brauen. Sie bringt das verlotterte Kloster, die anderen Klosterbrüder waren alle ausgewandert, Lothar hatte das Kloster mit jemand anders alleine, Männerwirtschaft, sie bringt den Laden auf Vordermann, sie legt einen Garten an, mästet Schweine, lässt einen Brunnen graben und so weiter. Und damit schafft sie die Grundlage dafür, dass unglaublich viele Leute bei denen ein- und ausgehen können. Die hatten fast einen Herbergsbetrieb da nebenbei. Was dort in dem Haus von Luther und seiner Familie erblüht, haltet euch fest, was sich dort ereignet in dem Haushalt, wird für Jahrhunderte zum Vorbild für eine protestantische Familien- und Pastorenkultur. Pastor und Pastorenfrau gelten häufig als Vater und Mutter der Kirchengemeinde. Ein Ideal, das auch heute noch in Freikirchen hochgehalten wird. Teichens lassen grüßen. Luther selbst erkennt, und ich finde das so cool, er erkennt, wie klein sein Anteil an dem ist, was Gott an Unglaublichen bewirkt. Er schreibt: Ich habe allein Gottes Wort getrieben, gepredigt und geschrieben, sonst habe ich nichts getan. Das Wort hat, wenn ich geschlafen habe, wenn ich Wittenbergisch Bier mit meinem verleuchten Landton und mit Armsdorf getrunken habe, so viel getan, dass das Papsttum schwach geworden ist. Gott bewirkt durch sein Wort, dass die Reformation läuft und läuft und läuft. Und Luther und Co. sitzen ab und zu da, schlürfen Bier und denken, Wahnsinn, was der Herr hier gerade macht. Ich finde das so cool. Dann kommen die berühmten anderen Reformatoren dazu. Zwingli in Zürich, Schuller, Luthers, Calvin in Genf. Später wird Genf das reformierte Rom genannt werden. Davon geht noch viel mehr aus als von Wittenberg. Nicht vergessen wollen wir auch, die politischen Kräfte damals haben in der Reformationszeit sich plötzlich konfessionell unterschieden. Plötzlich gab es Machtblöcke, plötzlich gab es Konfessionskriege, der übelste von allen nachher, der 30-jährige Krieg. Aber jetzt nochmal ganz zum Schluss, was der große Blick auf das, was von der Reformation ausgegangen ist und was wir bis heute gar nicht groß genug einschätzen können. Der große Blick auf die Reformation zeigt, weltweit damals, weil der größte, weitentwickelste Block um 1500 war nicht Europa, das war China. Der größte Block. Als Europa im Mittelalter noch so vor sich hingedümpelt hat, haben die Chinesen im 11. Jahrhundert schon die Uhr erfunden. Die Druckerpresse, das Schießpulver, das Papier, die Sämaschinen und viele andere Erfindungen. Um 1500 denkt noch niemand daran, dass das kleine Europa mal Richtung Weltherrschaft tendiert. Und nur kurze Zeit später, England wird im 17. Jahrhundert zur ersten Seemacht der Welt, während China in seiner Selbstzufriedenheit langsam untergeht. England erlebt eine Revolution calvinistischer Art und wird 1689 zur weltweit ersten parlamentarischen Demokratie. Demokratie und Freiheit schaffen Raum für Eigentum, für Forschung, Innovation und Wettbewerb. Und das Ganze ist gepaart mit einer Arbeitsethik, die gerade besonders aus dem Calvinismus kommt und die besagt, auch Arbeit ist Gottesdienst. Und, sagt der Calvinismus, du kannst den Segen Gottes daran spüren, wenn deine Arbeit Ertrag bringt. Diese Arbeitsethik ist der entscheidende Motor und Nährboden dafür, dass Europa so einen beeindruckend demokratischen, industriellen, auch militärischen Aufstieg macht. Europa und nachher, später in Folge, auch die Staaten hinterher. Sprich, die Kräfte, die die Reformation freigesetzt hat, führen dazu, dass das kleine Europa vom Vorort der Welt plötzlich aufgestiegen ist. Und wenn ihr in x-beliebiges Geschichtsbuch reinguckt, dann könnt ihr lesen, mit der Reformation beginnt die Neuzeit, die bis heute durchgeht. Da ist eine Epochenwende eingetreten. Und damit ist die Reformation noch mehr als eine Erweckung, die dann in eine Transformation der Gesellschaft übergeht. Reformation ist, die hat die ganze Welt verändert. Und damit ist sie sicherlich das größte geistliche Erneuerungsprojekt, das wir so aus der Geschichte kennen. Luther und Co. erstmal beiseite. Wir backen jetzt etwas kleinere Brötchen, aber fast noch interessantere, finde ich, und gehen 2 Jahrhunderte weiter nach England. Ich hatte gesagt, 1689 wurde England weltweit erste Demokratie. Aber schon 40 Jahre später ist das Land total versackt. Im Sumpf von Korruption und Intrigen. Biblische Werte waren im freien Fall. Alkoholismus verbreitete sich ungehemmt. Gin löste Bier als Nationalgetränk ab. Mit den entsprechenden Folgen. Kindesmisshandlung, Armut, Gewalt, Prostitution, Mord, das ganze Programm. Der moralische Tiefstand von England in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts war auch abzulesen. Plötzlich boomen so krasse Vergnügungen wie Hahnen- und Hundekämpfe und Boxkämpfe von Männern und Frauen. Boxen ohne Handschuhe. Das waren da beliebte Geschichten. Und dann ging Mitte des Jahrhunderts auch schon die industrielle Revolution los. Das heißt, die Kinder kriegten keine Bildung. Die mussten in die Fabriken und schuften. Und mitten in diesen englischen Sumpf hinein, der Sumpf betraf den Staat und die Kirche gleichermaßen, mitten in diesem englischen Sumpf fängt Gott an, diesen Mann zu gebrauchen. Nächste Folie bitte. Eine Idee? John Wesley, genau. Pastorensohn mit 19 Geschwistern. Ja, Respekt an seine Mama. Zusammen mit seinem Bruder Charles, einem großen Liederdichter, wird er Pastor in der anglikanischen Kirche. Und erst 1738, da war er 35 Jahre alt, mit 35 bekehrt er sich in einem Gottesdienst der deutschen Herrenhuter in London. Und er entwickelt eine Art zu predigen, mit der er überall aus der Kirche fliegt. Und dann hat er gesagt, was macht man, wenn keine Kirche mich mehr haben will? Dann hat er so einen Kollegen, der heißt George Whitefield, und der predigt immer draußen. Und an dem nimmt er sich ein Beispiel. Und er predigt draußen, also zu Menschen, die unregelmäßig oder selten in Kirche gehen. Und damit nimmt die methodistische Erweckung ihren Anfang. Viele Jahre lang predigte Wesley unter großen Anfeindungen. Der predigte vom Pferd, war besser zu hören, aber auch bessere Zielscheibe. Da flogen ständig Eier, Steine und andere Geschichten in seine Richtung. Da gab es einen gewalttätigen, alkoholisierten Mob, der wollte die Versammlung stören. Es gab Hetzschriften, schräge Zeitungsartikel, die versuchten, die Erweckungsbewegung nun niederzuringen. Aber der Mann blieb hartnäckig. Also der ist auch manchmal knapp dem Tod von der Stippe gesprungen. Und dann las ich, dann heißt es, Soldaten, Seeleute, Bergleute, Fischer, Schmuggler, Arbeiter, Diebe, Männer, Frauen und Kinder hörten ihm sorgfältig zu. Nach einer Weile zogen diese einfachen Menschen oft ihren Hut und knieten von Gefühlen überwältigt nieder. Wenn er Tausenden und Abertausenden Gottes Gnade erklärte, berührte das die Menschen. Mehr als 50 Jahre lang brachte Wesley Menschen, die von Alkohol, Gewalt und Vernachlässigung gezeichnet waren, das Wort Gottes. Die Menschen, die sich bekehrten, organisierte er in Klassen und Vereinen und schuf so, ich glaube ziemlich erstmalig auf unserem Globus, eine tragfähige Kleingruppenstruktur. Dann wurden Predigerhäuser gebaut. Dann kamen Ausbildungsstätten, dann wurden Kapellen eröffnet. Unzählige soziale Dienste hat der Mann angeschoben mit Arbeitsvermittlung, Kreditvergaben für Arme, medizinische Versorgung, das ganze Programm. Der gute Wesley hat nebenbei auch noch mehr als 300 Bücher geschrieben. Und es heißt von ihm, er hat mindestens 45.000 Mal über Bibeltexte gepredigt. Eine Zahl, die jedem Prediger unwillkürlich Minderwertigkeitskomplexe aufdrängt. Oh, da kommen wir nie hin, Alex. Nicht mal wir zusammen kommen dahin. Also ich finde es so spannend zu sehen, wie Gott einen hingegebenen Menschen wie John Wesley und seine Bewegung gebrauchen konnte, um wirklich große Teile der versumpften englischen Gesellschaft aus dem Sumpf rauszuholen. Also nicht von heute auf morgen, der hat 40, 50 Jahre gewirkt. Und biblische Werte würden wieder neu aufs Tablett gehoben in England. Und dann kommt die Folgewirkung, denn man starb ja dann 1791. Und dann in der Folge von dem, was Wesley und Co. angeschoben haben, leiten sich direkt ab die Abschaffung der Sklaverei, die Entstehung von den Missions- und Bibelgesellschaften, wie wir sie heute noch kennen, die Gründung der Heilsarmee, der CVJM, Pfadfinderverbindung, die Errichtung von Kinder- und Waisenheim, von Sonntags- und Abendschulen, um nur eine Auswahl zu nennen. Die Nachwirkung, unglaublich, die sehen wir bis heute. Ich habe deshalb diesen Wesley mitgebracht. Für mich ist er so ein Paradebeispiel, eine Erweckung, ist ja meist so ein Strohfeuer, das dann übergeht in eine Transformation der Gesellschaft entlang biblischer Werte. Davon träume ich. Wir springen jetzt nochmal in die Neuzeit, neuere Neuzeit. Nochmal 200 Jahre weiter. Eine dritte Station, die ich ausgewählt habe in der Geschichte. Wir gehen nach Schottland. Dritte Folie bitte. Ihr seht einmal links England, Irland. Und dann seht ihr so, na, komme ich jetzt nicht hin. Ihr seht ganz oben Schottland und im Nordwesten von Schottland seht ihr so eine Inselgruppe. Die ist rechts nochmal größer aufgelistet. In etwas Rot die sogenannten inneren Hebriden, die dicht am Festland liegen und dann so eine senkrechte Gruppe, die so in so einem braunen Ockerton, das sind die sogenannten äußeren Hebriden. Die liegen wirklich so Helgoland weit weg vom Festland. 1949 bis 1952, noch nicht so ganz lange her, ereignet sich auf dieser Insel, auf den äußeren Hebriden, die große Insel ganz im Norden, der größte Klumpen dort, heißt Lewis. Und auf dieser Insel Lewis ereignet sich die letzte große Erweckung Europas. Mich hat das so beeindruckt, dass ich ein bisschen was organisiert habe. Und 2014 sind wir mit 4 Leuten mal auf diese Insel geflogen. Beate war mit dabei, einer aus meinem Kirchenvorstand und Andreas Böhm, einige Nordmünsteraner kennen den noch vom Café Jerusalem. Wir haben da ein paar Tage verbracht nach Pfingsten 2014 und dann waren wir abends unter der Woche in einem Gebetstreffen in der Kirche des Dorfes Barwas, wo im Dezember 1949 die letzte große Erweckung begann. Nach einer neuen Renovierung sieht die Kirche heute so aus. Nächstes Bild. Bild, ja, Dankeschön. Ganz nüchterner Bau. So sieht die heute aus. Und ihr seht unten an der Wand so eine blaue Hinweistafel. Die nochmal im nächsten Bild, bitte. Barwas Skirt, Church of Scotland. Und dann seht ihr, und deswegen habe ich das Bild mitgebracht, es gibt 2 Hauptveranstaltungen in dem Nest. Sunday Services, Sonntagsgottesdienste und Prayer Meetings unter der Woche. Und bei diesem Prayer Meeting unter der Woche, wo wir waren, trafen wir auf 3 Personen, deutlich über 80, die in ihrer Jugend in der letzten Erweckung live dabei gewesen sind. Ein Mann mit 88, Reverend William MacLeod, mit 88, seine Frau Margaret MacLeod und eine ledige Frau namens Agnes Morrison. Und die wohnten direkt neben der Kirche. Und abends nach dem Gebetstreffen haben wir uns noch bei diesen alten Herrschaften eingeladen. Das war so kurz vor peinlich irgendwie. Aber die haben uns dann aufgenommen. Und dann haben wir noch dieses Gruppenfoto gemacht. Ja, ihr seht mich da so in der vorderen Reihe, Beate hinten auf dem Sofa. Ganz hinten der Reverend MacLeod. Hinter Andreas, der im Vordergrund ist, hinten die Frau von ihm und rechts die mit den Wuschelhaaren Agnes Morrison. Die waren in ihren Jugendzeiten mit in der Erweckung. Und das, was die erzählten, das haben wir auch schon mal, ist in einem Buch festgehalten, das haben wir gelesen. Davon möchte ich euch so ein ganz bisschen was erzählen. Das ist, gehört zu den krassesten Sachen, die ich jemals gelesen habe und gehört habe. Also wir haben das Buch erst gelesen und du denkst, boah, zu schön, um wahr zu sein. Das ist alles irgendwie Traum. Und je weiter wir auf die Insel kamen und als wir dann mit den Leuten sprachen, lautes liebe Geschwister, da fing dieses, was ich so märchenartig las, das wurde plötzlich immer realer, realer, realer. Und dann sitzen wir neben denen im Sofa und wir merken, das sind keine Spinner. Die haben das genau so erlebt. Ein paar Bilder dazu. Ein paar Eindrücke davon. Das herausragende Merkmal war, Gottes Gegenwart war überall auf dieser armen Insel zu greifen. Ob du am Meer warst, beim Kaufmann warst, in der Schule, überall. Diese Gegenwart Gottes, die hatten kein Handy damals, wenig Telefon, hat die Leute wie Magnet in die Kirchen gezogen. Die Kirchen waren proppedicke voll bei jedem Wetter und die haben viel Schlechtwetter da im Westen von England. Also ein Tagesablauf, die Leute gehen, arbeiten 12 Stunden am Tag, gehen abends um 19 Uhr in die Kirche. Guter Gottesdienst, Kirche proppevoll. Gottesdienst zu Ende, die Leute gehen in die Nachbarhäuser, trinken noch Tass Tee und ein Stück Brot, machen dann dort im Haus ein Gebetstreffen, 21 Uhr bis 23 Uhr. Dann wechseln sie nochmal 3 Häuser weiter, da könnte es auch interessant sein. Da gibt es noch ein nächstes Gebetstreffen bis morgens um 2 Uhr. Dann gehen die Leute nach Hause, pennen 4-5 Stunden, arbeiten 12, abends 19 Uhr wieder nächsten Gottesdienst. Nächstes Gebetstreffen. 4-5 Stunden pennen und das Ganze machen die Tag für Tag, Woche für Woche und du denkst, im Normalfall nach 3 Tagen bist du platt. Das hält keiner durch. Und dann schreiben die in dem Buch, and we were not tired. Die haben nicht mal... Das ist unglaublich. In der Schule, beim Bäcker, beim Kaufmann gab es nur ein Thema. Hast du schon gehört, wer gestern Abend bei Jesus angedockt ist? Gestern hat es unsere Nachbarschaft erwischt. Und der andere erzählt, bei uns in der Straße gibt es nur ein Haus, wo es noch gar keinen erwischt hat. Die Schüler sind so begeistert von Jesus, dass sie mutig anfangen, im Schulbus christliche Lieder zu singen. Nach 14 Tagen ist der Busfahrer reif. Was sich da ereignet, wie gesagt, das hört sich so märchenmäßig an, aber es ist unglaublich. Die haben das auch uns so erzählt, die Oldies da. Und durch diese spürbare Gegenwart Gottes ist für die Menschen plötzlich der Himmel total real und die Hölle auch und die Ewigkeit. Und die Leute spüren, ich bin irgendwo dazwischen und ich muss mich verhalten. Und dann hat Gott oder haben die Leute mit Gott gekämpft. Wir haben so ein ganzes Buch, da steht dann drüber, einige haben 2 Stunden gekämpft, hatten dann ihren Durchbruch zu Gott, einige haben Tage, andere haben Wochen gekämpft, bis sie mit Jesus weitergemacht haben. Und ein weiteres Kennzeichen war, im Englischen, was die Leute gefühlt haben, war unspeakable joy. Was wir uns so schlecht vorstellen können. Die hatten eine Freude in sich, die sie nicht mehr in Worte kleiden konnten. Also die müssen, ich stelle mir vor, die haben so gestrahlt. Da machst du Licht aus, die strahlen weiter irgendwie. Ne? So. Unglaublich. Und dann hat das eben die ganze Insel da erwischt. Die Gottesdienste standen wieder hoch im Kurs und etliche Jugendliche entschieden sich auch in den geistlichen Dienst zu gehen. Einige wurden Diakone, manche wurden Pastoren, so wie der William MacLeod. Der ist da geboren auf der Insel und dann wurde später da 40 Jahre Pastor. Traumhaft, oder? Jesus ist doch derselbe, gestern, heute und in Ewigkeit. Und was er in irgendeinem abgelegenen Winkel der Welt tun kann, das kann er doch auch bei uns im Norden tun, oder? Stellt euch mal so einen Lewis-artigen Aufbruch hier bei uns vor. Von Flensburg bis Hamburg, von St. Peter bis Burg. Da zieht es Menschen magnetisch an Orte, wo die biblische Wahrheit verkündet wird. Tausende bekehren sich, beleben die Gemeinden neu, entdecken ihre Berufung und Jesus gebraucht uns Christen, um sein Reich in vielen Bereichen der Gesellschaft neu aufleuchten zu lassen. I have a dream. Und ich bin froh, dass ich diesen Traum nicht alleine träume. In der Blue Flame-Bewegung habe ich in den letzten 5 Jahren hier so viele andere Geschwister kennengelernt, mit denen ich gemeinsam träumen darf. Und das ist für mich eine echt große Freude. Und dieses gemeinsame Träumen, das drückt sich ja in so einer Veranstaltung wie heute aus, das drückt sich in den beiden Konferenzen aus, das drückt sich auch in dem Traum aus, den Marc Mitte der 90er Jahre hatte, hat er vorhin noch nichts von erzählt, aber das steht da auch ganz mit drin. Für mich kam vor ein paar Jahren, hatten wir so einen Blue Flame Movement Gottesdienst, wie wir sie nannten, da erzählte ein dänischer Bruder von einer Prophetie einer Dänin und die sagt, ich sah ein Schiff ohne Segel, ein Schiff, das sich Gemeinde nennt, das vor Anker liegt und nicht wegkommt, weil es ja noch keine Segel hat. Und das Mann auf dem Schiff wird gesungen, gebetet, gepredigt, was in Gemeinde so läuft, aber das Schiff kommt nicht vom Fleck. Es hat keine Segel und es gibt auch noch keinen Wind. Aber vorne der Bugspriet von dem Schiff, der zeigt auf einen Horizont in Gold die Herrlichkeit Gottes. Und ich habe Eindruck, wir sind immer noch in dieser Warteschleifengeschichte. Und was wir, und dazu ist dieser Abend auch da, ein Schiff, das keinen Wind hat und keine Segel hat, kann sich ja immer beliebig drehen. Und unser Job ist so ein bisschen, unsere Gemeinden so zu halten, dass zumindest die Ausrichtung schon mal stimmt. Und dann erzählte mir der Bruder nachher, dass die Prophetie noch weitergeht. Die Segel sind schon auf den himmlischen Webstühlen. Okay, also Segel fehlen noch und dann kommt noch der Wind dazu. Und dann gehören für mich zu dem, was meinen Traum befeuert, noch so ein paar Eindrücke, da möchte ich euch als Letztes noch kurz mit reinnehmen, Sachen, die wir bei uns erlebt und gehört haben. Wir haben vor vielen Jahren mal angefangen, so ein kleines Sonntagabendsgebet in der Kirche zu machen, nur mit einer Handvoll Leuten, wo wir für alles Mögliche beten, aber auch ganz schwerpunktmäßig für Aufbruch. Und da war es vor einiger Zeit, dass ich den Eindruck hatte, der Herr sagt, hier wird ein Epizentrum sein. Ich bin so zusammengezuckt, dachte, Epizentrum hat irgendwas mit Erdbeben zu tun. Und eine Woche später kam nochmal ein Epizentrum meiner Gegenwart. Boah, das ist das Maximum dessen, was ich mir vorstellen kann. Jetzt vor einem Monat haben wir eine Festwoche gefeiert. Unsere Kirche wurde 250 Jahre alt. Und da hatten wir verschiedene Veranstaltungen in der Festwoche und einen richtig tollen Lobpreisabend. Und im Lobpreisabend gab es dann auch ein paar Eindrücke und eine Frau teilte uns folgendes Bild mit. Wenn man einen großen Aspe war, wir haben so eine Anhöhe mit einem Aussichtsturm drauf. Eine der schicksten Ausgucke hier so im holsteinischen, südlichen holsteinischen Bereich. Und sie sah in diesem Bild, wie eine große Welle von diesem Kedelfjord, heißt der Berg, Hügel, wie sich eine Welle in unser Dorf ergießt. Und während sie das Bild sah, hat sie schnell bei Jesus nachgefragt, hat das was mit dem steigenden Meeresspiegel zu tun? Nein. Man muss da ja auch bei prophetischen Eindrücken cool bleiben. Nein, es ist ein rein geistlich gemeintes Bild. Und das unterstützt das so für mich, dass Gott da was vorhat. Und ich habe vor, im Frühjahr 2018, also schon ein bisschen was her, habe ich mit ein paar Leuten, die auch hier sitzen, haben wir so ein Sing-and-Pray-Meeting gemacht. Und da kam etwas drin vor, dass wir auch so im Gebet suchten, Herr, du willst was machen? Wann denn? Also seid ihr so spitzenmäßig im Warten? Ich nicht so meine Stärke. Und da habe ich etwas, was ich in regelmäßigen Abständen immer mal wieder von Gott höre, dass er sagt, haltet fest an 2025. Lass ich jetzt mal so stehen. Für mich sind all die Dinge, die ich so euch hier erzählt habe, für mich sind das alles Puzzleteile eines größeren Bildes. Eines Bildes, das uns erahnen lässt, dass Gott tatsächlich in absehbarer Zeit was Interessantes hier bei uns im Norden vorhat. Wovon träumst du? Leidest du mit an dem geistlich desolaten Zustand unserer Gesellschaft? Und träumst du davon, dass Gottes Reich sich stärker durchsetzen möge? Dann bist du hier im Blue Flame Netzwerk genau richtig. Wir müssen noch bedenken, an Luther und an Wesley können wir ablesen, dass geistliche Aufbrüche nicht zum Nulltarif zu haben sind. Die hat es was gekostet. Luther hat sein Leben in die Waagschale geworfen. Wesley ist ab und zu mal auch dem Tod von der Schippe gesprungen. Aufbrüche kosten etwas. Und das führt zum Schluss zu der spannenden Frage, was bist du bereit dafür einzusetzen, dass Gott dich gebrauchen kann, dass sein Reich hier im Norden weiter durchbrechen kann? Was bist du bereit einzusetzen? Gott sucht hingegebene Nachfolger, die ihm für den Norden dienen. Ich möchte mit euch beten. Jesus, für mich ist das jedes Mal so ein Aha-Erlebnis, was mein Herz berührt, wenn ich entdecken darf, dass du gerade wieder am Puzzeln bist, dass du Puzzlesteine zusammenfügst, dass das Bild sich, auch wenn es noch verschwommen ist, so ein bisschen schärft von dem, was du anschieben möchtest hier im Norden. Danke, Herr, dass du der bist, der das Ganze einmal zu einem großen Bild zusammenfügen wird. Danke, dass auch dieser Abend so ein Puzzlestein sein darf für das, was du vorhast. Herr, wir sehnen uns so danach. Du siehst, wir leiden mit an dem Zustand unserer Gesellschaft und wir wissen, dass du die Möglichkeiten hast, da Sachen zu verändern. Und wir wollen uns dir zur Verfügung stellen mit Haut und Haar, damit du groß wirst in diesem Land und damit es unseren Menschen hier und uns selbst auch zum Segen sein darf. Herr, alle Ehre sei dir. Amen.